Wir wollen sprechen über das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Ein Buch, das du kürzlich rausgegeben hast, in dem du versammelst, ja, wie die Welt sich vor allem am Männerkörper orientiert und auch die Dinge, die uns umgeben. Ein Thema, auf das ich auch ab und an schon gestoßen bin, und ich glaube, vielleicht haben alle auch so ihre eigenen Erfahrungen, an welchem Punkt man auch darauf stößt. Wie war das denn bei dir? Wie bist du erstmals darauf gestoßen, dass die Welt in ihren Dingen nicht ja so für Frauen passt oder für Frauenkörper auch passt?
Also ich glaube, als erstes müssten wir unterscheiden zwischen, der eine Bereich bezieht sich wirklich auf cis-männliche Körper. Also das sind alle Dinge, die quasi Größe und Gewicht bedingt sind oder auch Körperfettanteile. Das ist der eine Block. Und der andere Block sind die nicht gegenständlichen Dinge, die aber auch patriarchales Design beinhalten. Und auf den ersten Blog bin ich gekommen, und das war auch der Auslöser für das ganze Buch, über eine Recherche zu Potty Parity. Das ist eine britische Bewegung, die sich mit Gleichberechtigung auf öffentlichen Toiletten beschäftigt und die quasi fordert, dass es im öffentlichen Raum die gleichen Möglichkeiten für alle Menschen gibt, ihre Blase zu erleichtern, unabhängig davon, ob sie einen Penis haben oder nicht. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass die Tatsache, dass ich mein ganzes Leben lang völlig egal, wo ich unterwegs war, sobald irgendwie eine Menschenansammlung da war, in der Schlange stand vor einem Frauenklo, dass das eben nichts ist, was ganz natürlich ist, was nicht anders sein könnte, sondern dass das eben auch patriarchales Design ist und dass das auch anders geht.
Wo mir das, glaube ich, auch mal begegnet ist, ist so beim Lesen von Nachrichten, und da ist mir vor wenigen Monaten auch so eine Studie begegnet aus den USA, und zwar über Autounfälle und dass Frauen sehr viel häufiger Beinverletzungen und innere Blutungen davontragen und häufiger schwer verletzt sind oder auch sterben, und das Ganze sogar auch eben zurückgeht auf das, wie überhaupt Unfälle getestet werden an den Crash-Test-Dummies, dass die eher männlichen Körpermaßen entsprechen als weiblichen Körpermaßen. Und dazu kommt dann auch noch in dem Fall in den USA, dass Frauen da im Schnitt auch kleinere Autos mit weniger Knautschzone gefahren haben, die sie dann auch schlechter geschützt haben. Das ist so ein mir bekanntes Beispiel, wenn man auch genau bei diesem Beispiel erstmal der Dinge, die an männlichen Körpern orientiert sind, so bleiben. Was hast denn du da weiterhin auch noch versammelt, weil ich weiß genau, das Beispiel von den Crash-Test-Dummies taucht bei dir da im Buch auch auf.
Genau, das ist nicht nur in den USA so, das ist auch in Europa so. Also es gibt normierte Crash-Test-Dummies, und die sind eben auf cis-männliche Durchschnittskörper normiert. Und obwohl es EU-Richtlinien gibt, die besagen, dass Autohersteller gesetzlich dazu verpflichtet sind, eben auch cis-weiblich normierte Crash-Test-Dummies zu testen, passiert es in einem der fünf gesetzlich vorgesehenen Tests und dann auch nur auf der BeifahrerInnenseite, muss man in dem Fall dann tatsächlich sagen. Und auch dieser Crash-Test-Dummy ist auch nur eine kleinere Version des größeren Crash-Test-Dummies. Also auch da wird davon ausgegangen, dass ein cis-weiblicher Körper einfach nur ein kleinerer männlicher Körper ist, und das stimmt einfach de facto nicht. Aber da gibt es jetzt auch Bemühungen, vor allen Dingen Vorreiterinnen sind Schweden, weil die Zuständige dort entwickelt gerade tatsächlich einen Crash-Test-Dummy, der cis-weiblichen Durchschnittsproportionen steht. Aber ich meine, gerade Autosicherheit diskriminiert nicht nur zwischen Geschlechtern, sondern auch Alter. Also ältere Menschen sind auch nicht so gut geschützt, Kinder sowieso. Also da gibt es ganz viele Dinge, und auch nach Gewicht, die da nicht stimmig sind. Andere große Bereiche, die viel diskutiert sind, sind natürlich alles, was irgendwie unsere westliche Medizin angeht. Also das reicht über Pharmaindustrie, aber auch Anamnese, Diagnosen, was den typischen Herzinfarkt beispielsweise angeht, den wir allen aus Filmen kennen, weswegen auch der Hollywood-Herzinfarkt genannt wird. Das ist eben typische Symptome, wie sie ein durchschnittlicher Cis-Mann aufweist, aber ein weiblicher Herzinfarkt kann ganz anders aussehen und auch dazu führen, dass die Frau selbst, aber auch MedizinerInnen ihn später entdecken und damit auch die Überlebenschancen geringer sind. Und also anderer Bereich, Sportgeräte grundsätzlich, alles was Sport angeht, das ist eben ein sehr patriarchales Gebiet. In Deutschland dürfen Frauen überhaupt im Verein erst seit den 70er Jahren Fußball spielen. Und dann auch unter ganz anderen Bedingungen anfangs als ihre männlichen Kollegen. Und es gibt bis vor kurzem gab es keinen einzigen Frauenfußballschuh, der tatsächlich nicht einfach nur eine kleinere, minderwertige Version eines männlichen Fußballschuhs war. Das ändert sich auch jetzt langsam, aber Ruderboote, Fahrradsattel, all diese Dinge sind immer noch in der Regel männlich normiert.
Um mal beim Sport zu bleiben, du hast es gesagt, bis in die 70er Jahre hinein war es Frauen da zum Teil verboten, in bestimmten Sportarten, Sportvereinen mitzumachen, beziehungsweise
ja, sogar Skispringen bis 2015. Also das ist gar nicht so lang her. Skispringen ist ganz neu für Frauen. Yay!
Genau, das ist so eine sehr aktuelle Debatte, auf die du da auch blickst im Buch beim Skispringen und auch auf jene, die das da weiterhin auch aktuell verfechtet haben, dass das kein Sport für Frauen sei, weil er für ihre Körper zu gefährlich sei. Das, was man auch vor 100 Jahren gegenüber dem Radfahren gesagt hat. Was sind denn da genau die Argumente, die da zum Teil im Fall von Skispringen auch heute noch vorgebracht werden?
Ja, das ist interessant, weil da ist immer eine sehr, sehr große Sorge um den cis-weiblichen Körper. Also wird da so vorgeschoben. Also tatsächlich seit 200 Jahren machen sich angebliche Experten Sorgen darüber, dass sei es beim Fahrradfahren, beim Skispringen, bei grundsätzlich jeder Form von sportlichen Aktivitäten Eierstöcke und der Uterus rausfallen könnten. Also in erster Linie ist die Frau ein reproduktives Wesen, deren alleiniger Auftrag ist, Kinder in die Welt zu setzen. Und alle Formen von sportlicher Aktivität, aber auch Mobilität, also beim Fahrradfahren geht es ja tatsächlich auch um ein Stückchen Unabhängigkeit, werden dadurch ausgebremst, dass dadurch ihre reproduktiven Fähigkeiten eingeschränkt oder zunichte gemacht werden können. Das gilt übrigens auch für Ballonfahren. Ballonfahren war auch lange Zeit für Frauen verboten, weil man Angst hatte, dass das irgendwie ihre Chancen, Kinder zu kriegen, einschränken könnte. Alles das ist Bullshit, das weiß man heute. Nichtsdestotrotz hat sich das so verewigt als patriarchales Gedankengut, dass es eben immer noch bis heute, also der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Vorsitzende des Skisprungvereins hat, ich glaube, wirklich noch 2014 gesagt, dass es für Frauen, für die cis-weibliche Anatomie zu gefährlich sei, an Skisprungwettbewerben teilzunehmen. Also es hält sich hartnäckig.
Du hattest auch kurz vorher schon die Medizin angesprochen, die auch vom Patriarchat ausgehend entwickelt wird, so auch Medikamente. Das ist ja nun auch ein sehr risikobehafteter Bereich. Das heißt, wie gefährlich kann da diese Cis-Mann genormte Welt werden für Nicht-Cis-Männer?
Ja, also ich bin keine Medizinerin, deswegen kann ich hier an der Stelle auch nur das sagen, was ich recherchiert habe und in Studien gelesen habe. Aber wir haben ja zum Glück seit einiger Zeit in Deutschland den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin an der Charité in Berlin, die da ganz vorreiterinnenmäßig Forschung betreiben. Und wir wissen, dass ausgehend vom Contergan-Skandal auch in den 70er Jahren man sich darauf geeinigt hat, erst war es in den USA, dann hier auch in Europa, einfach Frauen, Probandinnen von Studien auszuschließen, weil es zu gefährlich sei. Eigentlich hatte man auch Angst vor Schadensersatzklagen, weil es eben für ungeborene Leben die Konsequenzen einfach nicht absehbar waren in diesen medizinischen Studien. Das hatte auch den praktischen Nebeneffekt, dass man eben nicht mehr zyklusbedingte Hormonschwankungen mit einkalkulieren mussten in die Studienergebnisse und die Ergebnisse damit, wenn man einfach nur Cis-Männer nimmt, vergleichbarer sind. Man könnte aber auch sagen, wenn man die Gesamtheit der Menschheit anguckt, dann sind sie verfälscht. Denn wir haben eben nur Ergebnisse für Wirkstoffe und Nebenwirkungen, die Cis-Männer betrifft. Lange Zeit war das so und es ist immer noch so, dass frei verkäufliche Medikamente, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente zu einem bestimmten Anteil eben nur an Cis-Männer cis-männlichen Probanden getestet wurden. Und das führt zum einen dazu, dass es Wirkstoffe geben könnte, die, von denen wir gar nicht wissen oder die direkt am Anfang der Studien eingestampft wurden, weil sie eben nicht für cis-männliche Körper funktionieren, die aber sehr gut wirken könnten für cis-weibliche Körper und wir davon gar nicht wissen. Also das ist auch der andere Teil, wenn man sich anschaut, alles was Endometriose betrifft, dass wahrscheinlich 10-20% aller Menschen mit Uterus betrifft. Also Endometriose ist eine sehr weit verbreitete Krankheit und da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen und es gäbe vielleicht Wirkstoffe, nur wir wissen noch nicht darum, eben weil alles so männlich zentriert ist.
Wir haben uns jetzt den Bereich der Medizin angeschaut. Wir haben auch einen Blick in den Sport geworfen oder eben auf die Autoindustrie und sowie auch auf, für wen gibt es eigentlich Toiletten? Auf welche weiteren Bereiche bist du gestoßen oder gab es irgendwie auch absurde oder abstruse Fälle in deiner Recherche, auf die du gestoßen bist, wo du nicht angenommen hattest, dass es auch da Dinge gibt oder etwas gibt, wo klar ist, das ist durch das Patriarchat geformt und nicht für eine Cis-Frau gemacht wurden oder sogar eher stellt noch Hürden dar in der Nutzung oder in dem, ja, wie die Welt eben für die Frau geschaffen ist.
Ich glaube, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es eigentlich keinen Bereich gibt, der davon ausgeschlossen ist. Also es klingt ein bisschen traurig. Das ist ja auch nicht immer eine Frage von Leben und Tod, wie es beispielsweise bei Autosicherheit oder Medizin ist, sondern manchmal ist es einfach nur lästig und auch ein bisschen lustig. Also es gibt ja auch den großen Bereich der völlig sinnlos gegenderten Dinge, die dann angeblich für, also beispielsweise der Big-Kugelschreiber, der speziell für die Anforderungen der weiblichen Handschrift angeblich designt wurde. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Also es gibt auch Dinge, wo man sich denkt, ach ja, schau an, das auch, oder Computer, die speziell für Frauen entwickelt wurden, was auch, also deren einziges Alleinstellungsmerkmal war, dass sie in Handtaschen gepasst haben und dass sie weniger konnten als die anderen handelsüblichen Computer, die damals, es war 2000, rausgekommen sind. Also es gibt auch Sachen, über die man einfach den Kopf schütteln kann, lachen kann, aber auch ein bisschen mit einem tränenden Auge, denn all das führt natürlich auch dazu, dass KonsumentInnen einfach verstimmt sind und völlig zu Recht auch ärgerlich sind, wenn der Kapitalismus uns solche Produkte anbietet, die minderwertig sind und die gleichzeitig auch dazu führen, dass viele auch gar keinen Bock mehr haben auf etwas, was speziell für Frauen gemacht ist, obwohl es so viele Bereiche gibt, bei denen Design speziell für Frauen oder speziell für nicht cis-männliche Menschen dringend erforderlich sind. Also das hat dann diese Marketing-Dinge, Pink It, Shrink It, hat dann wirklich den bitteren Nebeneffekt, dass es den Fokus von wirklich brauchbarem Design wegleitet. Und das kann einen dann schon ärgerlich machen, so witzig diese kleinen Dinge auch für sich genommen sind.
Und es sind viele auch kleine Dinge, die du da in deinem Buch Das Patriarchat der Dinge so versammelst. Du blickst zum Beispiel auch in das Büro und das Großraumbüro. Wie bist du eigentlich bei deiner Recherche vorgegangen? Also wie bist du auf diese vielen Beispiele gestoßen?
Ich habe das sehr unstrukturiert gemacht. Ich habe mir eigentlich Dinge angeschaut, die mich interessiert haben und auch ganz viele Expertinnen gesprochen, die mich dann auf viele andere Dinge auch gebracht haben. Also häufig war es so, wenn ich eine Frau angeschrieben oder angerufen habe und wir gesprochen haben, dann meint sie, ah ja, und Sie müssten vielleicht auch mal mit meiner Kollegin sprechen, dies und das. Also das war so, hat sich das ergeben. Das andere war, dass mein Freundeskreis natürlich mitbekommen, was ich gemacht habe und die mir auch, also die sind ständig dann, nachdem erstmal das Bewusstsein dafür da war, dass es so etwas wie patriarchales Design gibt, sind die ständig über alles Mögliche, auf alles Mögliche gestoßen und haben mir das dann auch geschickt. Insofern ist das mehr so eine Kollektivrecherche gewesen, meine Lektorin auch. Also, aber für mich war wichtig, dass ich nicht unbedingt systematisch vorgehe. Ich habe keine Enzyklopädie des patriarchalen Designs geschaffen, sondern es ist mehr so ein Spaziergang durch den öffentlichen Raum, durch verschiedene Lebensbereiche, die mich irgendwie betreffen, was auch dazu geführt hat, dass ich viele Dinge nicht gesehen habe oder nicht drauf gestoßen bin, weil patriarchales Design bei Bügelhilfen beispielsweise ist was, wo ich danach, jetzt kriege ich halt E-Mails von Frauen, die mir ihre Erfahrungen schicken und Fotos und so, das ist super toll. Aber da bin ich nicht drauf gestoßen, weil ich, glaube ich, dreimal in meinem Leben gebügelt habe und das kein Bereich ist, wo ich mich auskenne. Also da fehlt sehr, sehr, sehr viel. Hm. Ein anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ist die Studie, die erst nach Veröffentlichung des Buches rausgekommen ist, darüber, dass weiblich gelesene Stimmen bei Videokonferenzen und Zoom-Call, Skype, egal was, so komprimiert werden, dass sie weniger charismatisch und kompetent rüberkommen. Wenn wir jetzt überlegen, dass viele von uns seit über einem Jahr im Homeoffice sitzen und mit KollegInnen und ChefInnen über diese Videokonferenzen kommunizieren und dass einem dadurch auch noch als Frau ein Nachteil entsteht, weil das Gegenüber mich dann als weniger kompetent wahrnimmt, dann führt das auch dazu, dass ich an der Stelle dann wiederum benachteiligt werde gegenüber einem Kollegen.
Ja, ich bin geradezu verdutzt auch darüber, dass das tatsächlich
Ja, es gibt, das ist das, was ich meinte, es gibt keinen Bereich, der nicht auf irgendeine Art und Weise davon betroffen ist, was ja auch vollkommen logisch ist, weil wir leben nun mal sehr lange schon, seit Menschen sesshaft werden und dann mit der Erfindung des Geldes ohnehin im Patriarchat. Das heißt, das hat Tradition und es steckt ja nicht unbedingt von der individuellen Person, von dem individuellen Mann, der gestaltet, böse Absicht dahinter, überhaupt nicht, sondern es ist an vielen Stellen werden wir vergessen oder ja, also eigentlich hauptsächlich vergessen. Oder wenn man an Frauen denkt, dann vergisst man Frauen zu befragen tatsächlich, sondern denkt über sie nach, so wie man halt über Fantasiefrauen nachdenkt. Und so erklärt sich halt auch alles Design, was irgendwie pink ist und Glitzer ist und mit irgendwelchen Ornamenten drauf, die wirklich sehr wenige Menschen finden das wirklich schön, aber das entspricht halt irgendwie einer Fantasiefrau, anstatt eine echte Frau zu befragen.
Nun haben wir lange darüber gesprochen, an welchen Beispielen es festzumachen ist, dass das Patriarchat ja die Welt bestimmt in ihren Dingen und in allem, was uns, ich sag mal, schützen soll, wie Medizin. Und dann wird an all den Beispielen klar, warum die Welt für Frauen nicht passt. Und das ist ja auch der Titel deines Buches. Was möchtest du bei all diesen Beispielen, die da nun versammelt sind, auch ja zur Aussage bringen? Also was ist denn so dein Ziel mit diesem Buch, auch anzuregen, an Debatte, Bewusstsein zu schaffen?
Also für mich ist erstmal wichtig zu sagen, dass ich niemandem etwas wegnehmen möchte. Es geht gar nicht darum, irgendwie Design, was für Männer passt, unpassender zu machen, damit es irgendwie so one size fits all für alle Menschen passt. Weil wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass es kein neutrales Design gibt. Also alles, was gestaltet ist, entspricht natürlich einer Idee und auch spiegelt unsere individuellen Biases wider. Und davon ausgehend geht es aber in all diesen Bereichen auch um Macht. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, das ist das Einzige, was ich Menschen wegnehmen möchte. Und zwar diese Macht. Also gerade im öffentlichen Raum. Es geht immer um Teilhabe. Es geht immer darum, wem wir Leistung ermöglichen, wie wir Leistung definieren. All das sind patriarchale Strukturen, die wir überdenken müssen. Und ich habe eben jetzt in meinem Buch den Weg gewählt, das mal über das Design zu beleuchten. Und ich glaube, wenn wir diese Themen diskutieren, das ist ja das Schöne, seit das Buch draußen ist, darf ich ganz viel darüber sprechen. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass auch völlig losgelöst von mir an einigen Stellen dann Gespräche darüber stattfinden. Und dass, wenn alle Menschen, die in Position sind, Entscheidungen zu treffen, zu gestalten, sich eben darüber klar machen, für wen sie gestalten und dass es vielleicht hier und da möglich wäre, auch andere Menschen mitzudenken, dass wir dann schon ein großes Stück weiterkommen.
Hm. Du hast vorhin ein Beispiel benannt, wo man sieht, okay, da ist ein Bewusstsein offenbar entstanden, dass etwas fehlt im Fall der Autoindustrie, dass es da in Schweden jetzt entwickelt wird, ein Crash-Test-Dummy einem Körper einer Cis-Frau entsprechend. Gibt es da irgendeine Form von Wandel, ein Bewusstsein, ein stärkeres oder aufkommendes Bewusstsein im Design oder der Produktion?
Ja, ganz übergreifend kann ich das nicht beantworten, aber es gibt im Moment an vielen Stellen auf jeden Fall Veränderungen. Also der Bereich der Medizin ist etwas, was jetzt so langsam in der Öffentlichkeit auch breit diskutiert wird, wo ich denke, dass sich auch etwas tun wird, weil ganz lange war auch das Problem, dass einfach die Datenlage nicht bekannt war. Also Caroline Criado-Perez hat ja in ihrem Buch Unsichtbare Frauen vom Gender Data Gap gesprochen. Das ist natürlich ein großes Thema, weil ein Pulk an Daten, die über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte gesammelt wurden, sich eben auf Cis-Männer bezieht und diese Datenlage fehlt bei Frauen und muss erst langsam aufgebaut werden. Aber das Bewusstsein ist jetzt dafür da und da passiert einiges. Der andere große Teil ist, dass das Internet auch dazu führt, dass Design etwas demokratischer wird im Sinne von kleine Unternehmen mit guten Ideen, die antipatriarchales Design oder die zumindest Designideen haben, die nicht einer männlich normierten Mehrheitsgesellschaft entsprechen, also Design für viele andere Menschen anbieten, über Crowdfunding die Möglichkeit haben, auch leichter überhaupt an Geld zu kommen, um ihre Designs umzusetzen. Und das macht auch einen großen Unterschied. Also ich glaube, auch wenn die Pandemie uns um 3 bis 4 Jahrzehnte in vielerlei Hinsicht zurückgeworfen hat, gibt es andere Bereiche, wo wir gerade auch einen positiven Wandel erleben. Ja.